jetzt noch schnell zum Stressmanagement. Das ist ja ein grosses Thema. Wir haben es ganz kurz gestreift, dass auch selbst der Freud das schon so beschrieben hat mit Nervenkrankheiten, Burnout-Problematiken. Hast du viel von diesen Leuten mit so Problemen gehabt?
Ich würde sagen, in der Auflösungsberatung ein Drittel von denen, so die in die Beratung kommen, haben Burnout-Symptome von unterschiedlichster Ausmaß. Sind an der Grenze, haben erste Anzeichen oder sind schon krank und nicht mehr arbeitsfähig.
Und was sind die Ursachen, dass die Leute sich so weit quälen, dass sie dort landen?
Es gibt Faktoren, die in der Persönlichkeit liegen. Wenn ich zu ehrgeizig bin, etwas will, was ich eigentlich gar nicht kann oder wo ich überfordert bin und zu viel will, dann kann es kritisch werden. 8 bis 10 Stunden pro Tag kann ich sinnvoll arbeiten. Ich kann auch mal 14 Stunden arbeiten, aber wenn ich das 3 Monate lang mache, bin ich krank. Ich muss auch sinnvoll schlafen. Ich muss sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich muss regelmäßig mal in den Spiegel schauen, was ich mache, macht das Sinn? Oder übertreibe ich oder untertreibe ich?
Ich finde auch bei meinem Job ist Spass ein wichtiger Faktor. Also weißt du, auch können die Freiheit haben, mal den Fuß, Tisch, die Füße auf den Tisch zu heben und überlegen, okay, gibt es da noch einen anderen Kniff? Okay, gibt es da noch einen anderen Weg? Das Reflektive nicht verlieren. Und wenn du zu sehr im Hamsterrad bist, verlierst du das ja wie, weil du gar keine Zeit mehr für das hast.
Meine, die grossen Sportler, die haben ihre Trainingsstunden, die haben ihre Entspannungstechniken, die haben den Schlaf ist reglementiert, Freizeit ist reglementiert und was sie essen reglementiert, sind absolute Disziplin. Die tun nicht sinnlos dauernd trainieren, sich nicht überfordern. Ich habe gerne das Bild vom grünen Bereich. Ich habe auf dem Tisch einen Tourenzähler von einem Helikopter. Ein Helikopter, das ist ein alter Alouette-Zähler, noch mechanischer. Bei 2500 Touren dort der Flüger starten. Und bis 3600 Touren in diesem Bereich ist er erfolgreich, schafft er. Wenn er drüber geht, geht etwa 2 Minuten und dann ist der Motor heiß. Und wenn er noch mehr Touren gibt, bricht der Luftstrom ab und er geht runter wie ein Stein. Und mein Bild war immer, jeder muss seinen grünen Bereich finden. Von meiner Belastung, von der Anforderung, was ist für mich Spass, erfolgreich, Herausforderung, ohne dass ich zu viel in Stress komme. Einmal im Monat darf ich schlecht schlafen. Wenn ich aber jede Nacht schlecht schlafe, ist nicht mehr gut. Self-Management ist etwas ganz Wesentliches vom Individuum. Und dann auch die zweite Kreis ist, wie gehe ich um mit den Vorgesetzten? Finde ich dort Anerkennung und Wertschätzung? Wie tünt ich meine Arbeit beurteilen? Kann ich das bieten, was ich will oder was ich muss bieten? Oder der dritte Kreis, dann sind Strukturen und Prozess sinnvoll oder hat es keine Chance? Immer wieder habe ich gesehen, dass wenn die Leute erzählt haben, was sie hätten müssen leisten und erbringen, wenn wir sagen, eigentlich ist das unmöglich, sagen sie, ja, es ist unmöglich. Warum haben sie denn mitgemacht? Ja, ja, müssen. Aber sind sie abgestürzt, krank geworden? Ja, die Chefs sind schuld.
Eben, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ja. Weißt du, Toni, ob es mehr Frauen oder Männer mit Burnout hat? Ist das allenfalls auch ein geschlechterspezifisches Problem?
Ich habe beides gesehen. Jetzt quantifizieren würde mir jetzt schwierig fallen. Aber ich denke, die Burnout-Situation von Männern und Frauen ist anders. Bei den Frauen ist es häufig mit dem Perfektionismus verbunden. Dass sie zu viel wollen, zu perfektionistisch und nicht mit 80 oder 100% zufrieden sind, sondern 120% wollen sie. Und bei den Männern ist es häufiger Konflikt, Auseinandersetzungen und ich mag nicht kommen, bin überfordert oder bin am falschen Ort.
Ich denke auch, der Körper gibt einem viele Zeichen. Also wenn man natürlich dann wöchentlich im Physio ist oder immer Migräne hat, dann muss man vielleicht sich schon mal nicht nur das Problem beheben, kurzfristig, sondern sich auch überlegen, warum taucht das so viel auf?
Ja, mit diesen Fragebogen, wo man sagt, mit einem Burnout diagnostizieren, da fragt man ja, wie haben Sie es mit Schlafen? Wie haben Sie es mit der Freizeit? Machen Sie körperliche Aktivität? Können Sie sich entspannen? Haben Sie noch Hobby? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Und was machen Sie am Wochenende? Das sind ganz elementare, einfache Fragen, die man muss anschauen muss. Und dann sieht man, ob einer auf einem guten Weg ist oder in die falsche Richtung läuft.
Und ich glaube, es hat eben relativ schnell gesundheitliche Probleme, weil all die Stresshormone, die gehen ja ins Blut. Also es ist eine chemische Frage schlussendlich. Oder auch eben das ganze negative Selbstbild. Das gibt ja Stress. Stress geht ins Blut.
Ja, meine Stresshormone, die kann man quantitativ erfassen heutzutage. Das ist so. Wir sind, der Mensch ist eine Chemiefabrik.
Und was ist jetzt die Lösung? Stressmanagement, Burnout-Prävention?
Die Frage stellen, bin ich am richtigen Ort? Kann ich das, was ich will machen oder machen? Habe ich ein ausgewogenes Leben? Mache ich auch Sport? Habe ich auch Freizeit? Kann ich richtig schlafen? Ist meine Weiterbildung und Ausbildung adäquat? Bin ich in einem Milieu, wo ich mich wohlfühle? Und ist die Firmen so, dass ich wirklich Platz habe und ich dort reingehöre.
Und man muss eben Folgendes sehen. Man kann künden, man kann hören, man kann Pause machen.
Ganz viele Leute sagen, wenn sie wieder eine Stelle gefunden haben, schauen sie, eigentlich hat es schon lange nicht mehr gestimmt. Eigentlich bin ich schon lange auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich bin nicht nur traurig, habe ich die Stelle verloren. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr dort bin. Jetzt kann ich wieder neu starten. Jetzt habe ich etwas, wo wahrscheinlich mindestens 3-4 Jahre für mich passt, weil ich auch gut überlege, was kann ich, was passt zu mir und was ist wirklich gut, dass ich meinen grünen Bereich, zum Bild nochmal brauchen, nicht verloren oder höchstens einmal im Monat.
Toni Nadig, man hat letztens, ich habe einen Podcast gemacht über die, ich habe es ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, über den Traum, Traumaberuf Staatsanwalt. Und die haben scheinbar intern, das nehme ich an einem Tagi-Artikel, die haben wirklich keine Stressprophylakte, Burnout-Prophylakte in Bezug auf die sehr belastenden Fälle, die die auch behandeln müssen. Und scheinbar haben sie überhaupt gar keine Kultur, also die Leute trauen sich, die Probleme nicht anzusprechen. Und die meinen jetzt, sie können das lösen, indem sie in den normalen Qualifikationsgesprächen auch noch eine Frage einbauen nach der Gesundheit. Was würdest du der Staatsanwaltschaft als Tipp mitgeben, dass das könnte besser auffangen könnte, die Probleme, die ein Großteil von ihren Staatsanwälten mit sich trägt?
Als ich den Artikel gelesen habe, hat mich schon beschäftigt. Und zwar würde ich meinen, wir müssen mal schauen, mit diesen Leuten differenzierter, tiefer anschauen, worunter leiden sie. Was ist nicht gut? Denn wie gehen die Vorgesetzten mit diesen Leuten um? Was sind die Rahmenbedingungen? Ich kann mir vorstellen, ich kenne den Bereich nicht, aber wenn ich als Staatsanwalt bin und die Anwälte von den Klienten mich bombardieren, Politiker, je nachdem, was sie sagen, sagen sie, das ist gut oder nicht gut, oder Softie oder Hardliner. Und die Anforderungen von der Politik, wie soll das Rechtssystem passen und was ist richtig, dass da sehr viele Anforderungen sind auf individueller, sozialer, emotionaler, aber auch firmenspezifischer oder gesellschaftlicher Anforderung, wo man muss in einer grossen Analyse anschauen und sagen, wo kann man schrübeln, wo kann man etwas ändern, was drückt die Leute, wo tut es weh, wo müssen wir pflästern, wo müssen wir wirklich operieren oder umbauen und sind die Leute am richtigen Ort?
Aber wenn so viel, so ein grosser Prozentsatz von den Leuten, also die Umfrage ist ja 180 Staats- und Jugendanwältinnen und Anwälte, ich weiß nicht mehr, ich glaube 120 haben mitgemacht und von 120, die mitgemacht haben, klagen 95 über Probleme. Also das zeigt ja auf ein tiefes gehendes Problem. Ja. Das ist dann nicht die Frage, sind die Leute am richtigen Platz? Es mag schon Einzelne geben, die nicht am richtigen Platz sind, aber das scheint mir doch ein Firmenkulturproblem zu sein.
Darum sage ich es, wir müssen auf der individuellen Ebene schauen, wir müssen Strukturen anschauen, wir müssen hierarchische Abläufe anschauen und politische Anforderungen. Es sind auf allen vier Ebenen, wo man durchleuchten muss, bevor man weiss, wo man muss ansetzen muss.
Aber ich frage jetzt kritisch nach, jetzt in einem Verhör, oder? Nein, aber wenn ich dann lese in dem Tagi-Artikel das Statement von der Oberstaatsanwaltschaft ist, wir müssen im Personalgespräch müssen wir halt die Gesundheitsfrage auch einbauen.
Ich weiss nur, was im Artikel gestanden ist.
Ich auch.
Mehr weiss ich nicht, so kann ich das nicht beurteilen.
Aber es ist sicher nicht damit da, dass man im Quali-Gespräch auch noch fragt, Toni Nadig, behandle ich dich anständig? Geht es dir gut?
Ja, sicher.
Ja, sicher, ja. Weil du genau weißt, wenn du Nein sagst, hast du nämlich ein Problem, oder?
Jawohl, dann haben wir übermorgen eine Kündigung oder Beförderung kommt nicht. Und nur wenn das Vertrauen wirklich da ist und ich weitgehend angstfrei bin, sage ich dir, was für Probleme ich habe.
Aber wie erreiche ich die Kultur in einer Firma?
Das kann man nicht in einem Satz beantworten. Ich denke, man müsste erst mal ausführliche Analyse machen, was geht dort alles schief und überlegen, wo kann man ansetzen. Mir kommt da ein Beispiel zu Sinn. In der Zürich Kaderausbildung haben wir Netzwerktechnik müssen lernen. Und dort ist es darum gegangen, Baldeckersee und Sempachersee sind eigentlich tot. Warum? Und dann müssen wir eine Analyse machen, alles, was ist alles in der Region, was passiert?
Wahrscheinlich hat die Armee irgendwelche alte Munition in diesen Seen entsorgt.
Es hat ganz viele Variablen gewesen, schlussendlich, die man ansetzen können. Aber die Hauptvariable war, um den Baldecker und Sempacher See so viele Schweinezüchter, dass man sagt, man muss in der Landwirtschaftspolitik und dort mal ansetzen und nicht einfach Sauerstoff in den See rein tun, dass die Fische nicht sterben. Hat doch niemand spontan daran gedacht, ja, wir müssen mal schauen, was machen die Bauern überhaupt mit dieser Gülle.
Aber warum haben die Übung gemacht?
Die Idee war, ein komplexes Problem, wo es keine einfache A, B, Ursache, Wirkung hat, von verschiedensten Perspektiven anschauen und merken, ja, häufig findest du die Antwort erst, wenn du ausführliche Analyse gemacht hast und es gibt 7 Punkte, die du ansetzen musst und nicht nur einen und dann ist alles wieder gut.
Und für die Analyse brauchst du externe oder kannst du das selber machen?
Ich denke, sowohl als auch. Und darauf an, wie gross das Angstlevel ist. Mhm. Meine, wie lange hat man so 360 Grad Abklärungen gemacht? So Feedback, wie kommst du an in der Firma? Es hat Firmen gegeben, die das konstruktiv eingesetzt haben, wo die Betroffenen wirklich etwas haben können lernen, wie sie wahrgenommen werden, wo sie geschätzt werden, wo sie sich entwickeln müssen. Aber ich habe Firmen, Personalchef, die gesagt haben, ich bin doch nicht blöd, dass ich da ehrlich antworte, werde ich morgen abgeschossen. In der einen Kultur ist es konstruktiv gewesen, in der anderen Kultur destruktiv. Es gibt Firmen, die 360 Grad gebraucht haben, um Leute abzuschiessen.
Aber wie bringst denn du eine konstruktive Politik an? Einen konstruktiven Umgang?
Das kann man, denke ich, nicht in einem Satz sagen. Ich würde gerne mit Haufen Leuten reden. Und das Putzli zusammensammeln.
Aber geht denn das überhaupt, wenn einmal der Wurm drin ist und du hast ja die Hierarchie, du hast ja die Kaderleute, könnten die das überhaupt, kann man das noch ummodeln in diesen Strukturen und mit den Leuten, die man hat?
Vielleicht muss man Strukturen ändern. Vielleicht muss man gewisse Leute austauschen. Das wird immer wieder gemacht.
Aber kann denn eine Staatsanwaltschaft, das kann denn die Leute auswechseln?
Ich denke, ich weiß auch von Staatsanwälten, die entlassen worden sind.
Ja, aber es sind eben Kader, die du musst entlassen musst. Also die oberste Führung müsste wie zugeben, dass sie falsch befördert haben. Du müsstest vielleicht auch von der Politik sagen, okay, wir brauchen eine ganz andere Zusammensetzung.
Ja, eine Überlegung, wie tut man die auswählen? Das sind heisse Fragen. Müssen die wirklich parteipolitisch vertreten sein?
Oder? Das Fass müssen wir gar nicht aufmachen. Das werden wir nicht ändern.
Ja, oder auch höhere Regierungsleute, nach was für Kriterien tue ich die wählen? Das sind heisse Fragen. Wenn wir jetzt sehen, gerade mit der Pandemie, wer hat es im Griff? Die Kantone haben gerufen, nein, wir machen es selber. Und wo es selber machen, sieht man, dass viele Regierungsräte überfordert sind und Probleme nicht können bewältigen. Und in der Krise siehst du, wer funktioniert und wer nicht funktioniert.
Gut, ich glaube, Krise braucht auch einen anderen Typ als in ruhigen Friedenszeiten.
Ja.
Also ein Winston Churchill ist wahrscheinlich in Friedenszeiten gar nicht denkbar.
Ja, das ist so.
Jetzt noch, vielleicht zum Abschluss, kurz noch auf die diffuse Angst. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist durchsetzt von so einer diffusen Angst. Weißt du, es ist so nicht greifbar. Ah, die Kriminellen. Ah, Rückfallgefahr. Man ist so viel zu wenig wissenschaftlich fundiert, sondern man hängt es immer an Einzelfällen ab, man macht eine riesige Story daraus, zum Beispiel die Hunde. Das beißt mal ein Hund, ganz tragisch, ein Kind tot. Sofort führt man ein, Mundschutz für Hunde, wie sagt man denn? Maulkorb für alle Hunde. Jeder Hundler muss in einen Hundekurs. Ja. Am Schluss haben wir Hündler sind besser ausgebildet als jeder ältere Teil, weil Eltern müssen keinen Kurs machen, aber für Hunde schon. Also es entstehen dann so Absurditäten und das ist ja immer vor einem Hintergrund. Es passiert etwas, man hat eine diffuse Angst und man will in die Aktion, um zu zeigen.
Man will das Problem lösen.
Aber ohne, dass man das ein bisschen wirklich tief in die Emotion will man es lösen, ohne die.
Es gibt viel sinnloser, kurzfristiger Aktivismus, wo. Ich meine, gerade mit diesen Hundekurs, jetzt sollte man sie ja wieder zum Teil abschaffen. Ja,
aber zum Glück, immerhin ist man lernwillig und merkt nach wie viele Jahren, nach 10 Jahren, okay, es ist vielleicht übertrieben gewesen, unsere erste Reaktion.
Ja. Oder wenn du schaust, mit der Verwahrungsinitiative, da ist man, hat man auch wahrscheinlich über das Ziel hinweggeschossen. Aber ganze Volksgruppen haben da Stimmung gemacht und sich profiliert und dafür gesorgt, mit meiner Forderung, dass ich nächstes Mal wieder gewählt werde. Meine politischen Forderungen von der gewissen Teil der Bevölkerung sagt, das ist gut, den müssen wir haben.
Jetzt diffuse Ängste gibt es ja nicht nur gesamtpolitisch, sondern ich kann mir vorstellen, auch in Einzelfällen. Also ja. Gerade wenn du eine Stelle verlierst oder pensioniert wirst, bist du in einer unglaublichen Ausnahmesituation.
Ich habe einmal einen ETH-Professor in Beratung bekommen, der war kurz vor der Pensionierung. Völlig durcheinander, völlig verunsichert. Sein Schwager hat ihm gesagt, geh zum Nadig, ich zahle dir 5 Stunden. Und dann habe ich mit dem 5 Stunden geschafft. Und nach der 3. Stunde hat er gesagt, er wird jetzt mal wissen, was ich mit ihm gemacht habe, weil er hat nicht mehr Angst vor der Pensionierung. Dann gesagt, ja, was haben wir gemacht? Ich habe geschaut, wo haben sie Angst. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der Mann hat Angst vor dem Übergang in die Pensionierung. Und dann habe ich gesagt, aber sie hatten schon viel Übergang gehabt. Wie war das? Der erste Kindstag und dann die erste Klasse und dann das Gymi und dann die Matura. Und so hat er dann habe ich gesagt, aber sehen Sie, Sie haben doch schon Haufen Übergänge bewältigt. Und jetzt
aber das
ist doch auch einfach ein Übergang.
Ja, das weiss ich noch. In der dritten Klasse sagen sie, ja, wenn, dann ich, oh, in der vierten Klasse, da musst du dann aber anständig sein.
Genau, das ist dann schwierig.
Ja, oder? Ja, und in der sechsten, ui.
Und im Gimmi sind sowieso nur die Besten.
Ja, oder? Ja, und dann im Gimmi, du, wenn du dann im Studium bist, jetzt passt es aber auf,
viel im Studium. Und dann Anwaltsprüfung.
Ja, Wahnsinn, das. Wahnsinn.
Und
ich bin aber froh, dass das fertig
ist. Ja, ich auch. Und da haben wir mit ihm darüber geredet. Und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich mit Studenten, die Probleme hatten, hat er auch nichts anderes gemacht, als schauen, wo ist die Angst. Und die anschauen, die ausleuchten und dadurch verdunstet sie.
Also das ist auch eine diffuse Angst, oder? In dem Moment, wo man sich wirklich vergegenwärtigt, was sind wirklich die Fakten?
Dann relativiert es und dann verdunstet es.
Relativiert, verdunstet oder man kann wirklich die Aktion und es ist dann nicht einfach Symbolismus. Wir tun jetzt symbolisch einmal die Verwahrung.
Oder es ist wirklich unmöglich. Das kann man nicht ändern. Das ist ein Faktum, wo man muss anerkennen, sagen, Ende der Stange. Das gibt es auch. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Beispiel gewesen. Und er war wahnsinnig dankbar gewesen.
Und es ist glückliche Pensionierung und wir gehen jetzt glücklich in Feierabend.
Jawohl.
Okay, gut. Vielen Dank, Toni Nadig.
Ja, gell, danke
dir auch. Hat grossen Spass gemacht.